Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns manchmal über Monate oder Jahre bewegen. Und so ist es auch heute bei dem bitteren Fall Kascha Lehnhardt. Es geht um einen Weltfußballer, ein Model, Drogen, Verschwiegenheitsvereinbarungen und letztendlich den Selbstmord. Der Fall Kascha Lehnhardt lässt viele Leute seit Jahren nicht los und wir wollen uns ansehen, warum das so ist.
Jetzt am Anfang aber erstmal eine Triggerwarnung. Es geht in diesem Podcast um Selbsttötung, aber auch um Gewaltgespräche über häusliche Gewalt. Wer von euch davon sich getriggert fühlt, wer das nicht aushält, bitte hört diesen Podcast nicht. Ja, der Spiegel hat im März 2024 einen Podcast veröffentlicht. NDA, die Akte Kascha Lehnhardt. Zunächst konnte man den vollständig nur als AbonnentIn anhören, aber seit Mitte April sind alle inhaltlichen Podcast-Folgen frei verfügbar. Unser Podcast Feel the News bezieht sich einerseits auf diesen Podcast und seinen Inhalt und andererseits aber auch auf die Beziehungsmuster und auch die zwischenmenschlichen Entwicklungen, die dahinter stehen könnten. Am 9. Februar 2021 gegen Mittag stirbt Kascha Lehnhardt. So viel steht fest. Influencerin und ehemalige Teilnehmerin bei einem bekannten Model-Wettbewerb. Amtlich wird Suizid als Todesursache festgestellt. Lehnhardt befand sich über rund anderthalb Jahre in einer offenbar ziemlich wechselhaften Beziehung mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Jerome Boateng. Lehnhardt war in den Wochen vor ihrer Selbsttötung Gegenstand vieler medialer Diskussionen und auch öffentlicher Anwürfe bis hin zu Shitstorms von Boateng-Fans. Der sehr empfehlenswerte, aber auch sehr bedrückende Podcast des Spiegel erzählt die Geschichte von Kascha Lehnhardt und Jerome Boateng. Die Basis sind viele, viele Text- und Sprachnachrichten, die zwischen beiden hin und her geschickt worden sind, sowie verschiedene Gerichtsakten, die man in diesem Podcast hören kann. Zu Jerome Boateng und den Gewaltvorwürfen von der Mutter seiner Zwillinge haben wir im Oktober 2022 schon eine Sendung gemacht. Sie heißt Der Fall Jerome Boateng. Ein Hinweis auf jeden Fall noch. Es gibt natürlich wie immer, wenn man über solche komplexen Fälle spricht, auch eine juristische Komponente. Das bedeutet, wir zitieren sehr viel aus verschiedenen Artikeln, aber auch aus dem Podcast. Wir versuchen trotz allem natürlich eine Vorverurteilung in jeder Hinsicht zu vermeiden. Und ich denke, das hört man auch im Podcast.
Werbung. Hallo Leute, ich würde gerne mit euch über BookBeat sprechen. BookBeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher und ihr könnt da einfach eure liebsten Bücher vorgelesen bekommen. Zuletzt habe ich das mit Bonnie Garmis, eine Frage der Chemie, gemacht. Ein Buch, von dem ich die Serie gesehen habe und dann ganz viele gesagt haben, ey, das Buch ist so viel besser, du musst dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Es ist ein relativ dickes Buch und ich habe nicht die Zeit gefunden, das im Alltag zu lesen. Und dafür ist BookBeat perfekt. Mit BookBeat könnt ihr A, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das heißt, euch wird ein bisschen schneller vorgelesen, als ihr vielleicht selber lesen würdet. Und wenn ihr eine harte Nacht hattet, könnt ihr die Geschwindigkeit auch ein bisschen reduzieren. Außerdem hat BookBeat so praktische Gadgets wie einen Schlaftimer. Das heißt, ihr legt euch abends ins Bett, hört vielleicht noch einige Seiten eurer liebsten Bücher und macht diesen Schlaftimer an, um eben keine Minute zu verpassen, falls ihr einschlaft. Außerdem könnt ihr bei BookBeat Bücher und SprecherInnen bewerten und andere Rezensionen lesen. Wie funktioniert BookBeat? Das ist ein Streaming-Modell. Ihr zahlt also 9,99 € im Monat, für StudentInnen sogar nur 4,99 € im Monat und könnt dann eure liebsten Hörbücher hören. Dieses Hörbuchabo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Für einen kleinen Aufpreis kann der Account mit bis zu 4 weiteren Profilen im Familienaccount geteilt werden. Das finde ich besonders toll. Außerdem habe ich einen Code für alle ZuhörerInnen. Mit dem könnt ihr BookBeat 60 Tage kostenlos testen. Entweder ihr gebt den Code, alles klein und zusammengeschrieben, Feel the News, bei der Anmeldung ein oder ihr geht auf www.bookbeat.de/feelthenews. Der Code ist bis zum 31.12.2024 gültig und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Der Fall Kascha Lehnhardt hat in Deutschland ab der ersten Sekunde viele Menschen aufgewühlt, sauer und ratlos zurückgelassen. Selbst 3 Jahre nach dem Tod des Models kommt das Thema in unserem Umfeld immer wieder zur Sprache und auch wir haben uns zu Hause viele Stunden über diesen Fall unterhalten, gesprochen, diskutiert und wollen heute mit euch unsere Gedanken und Gefühle teilen. Warum kommt der Podcast genau jetzt? Heute, wenn die Folge am Donnerstag rauskommt, könnt ihr am nächsten Tag, am Freitag, die letzte Folge des Podcasts, Folge 6, hören. Die ist auch ab dann erst verfügbar. Und wir wollten das zum Anlass nehmen, jetzt wo der Podcast für alle zugänglich ist, auch über diesen Fall zu sprechen.
Gleichzeitig kann man diesen Podcast hier aber auf jeden Fall hören, ohne erstmal den vom Spiegel zu hören. Jule, du hast schon ziemlich schnell, nachdem du die zweite Folge gehört hast, mir gesagt, wir haben zwar schon mal über dieses Thema gesprochen, beziehungsweise über den Fußballnationalspieler Jerome Boateng, Ex-Nationalspieler. Du würdest aber sehr gerne nochmal eine Folge machen. Warum?
Ich wollte jetzt für diese Podcast-Folge heute mich damit beschäftigen, warum interessiert es so viele Menschen, warum lässt es so viele Menschen nicht los? Und das ja eigentlich nicht erst seit dieser Podcast rauskommt, sondern schon eigentlich ab dem Tag, als ja diese Schlammschlacht der beiden veröffentlicht wurde. Weil also es fühlte sich damals, als das so aufkam, und das ist jetzt wirklich auch noch die Zeit vor der Selbsttötung von ihr, so, dass ich dachte, die Menschen sind so involviert, die haben so viele Gefühle zu diesem Thema. Warum ist das eigentlich so? Und ich habe für mich eine Erklärung gefunden, wenn man sich das jetzt ansieht, wie dieser Fall aufgebaut ist, wer beteiligt ist, wo das überall spielt und was so die einzelnen Komponenten dieses Falls sind, dann ist da so viel drin, wo man vielleicht sogar bei einem Drehbuch sagen würde, nee, das ist zu unrealistisch. Ein Nationalfußballspieler, auch einer, der ja schon vorher auch in anderen gesellschaftlichen Debatten Thema war, so diese Frage, will man neben Jerome Boateng, möchte man den zum Nachbarn haben? Da war ja ganz viel drin, von dem man sagt, okay, das ist eine Person, die hat schon über ihr Fußballwirken hinaus so ein persönliches, öffentliches Interesse generiert.
Du spielst da an auf diese rassistische Äußerung von Alexander Gauland, die sich auf Boateng bezogen hat.
Ja, und auf der anderen Seite ist dann da auch Kascha Lehnhardt. Kascha Lehnhardt, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht hat, die vorher schon ein Gesicht war, die ein großes Social-Media-Profil hatte, da einfach so Thema war, dass ich glaube, viele Menschen haben zu der mal enger, mal weniger eng irgendeine Beziehung aufgebaut. Und dann fängt es an mit eigentlich erstmal einem vermeintlichen Rosenkrieg. Also er sagt was und man geht dann davon aus. Sie sagt dann auch was öffentlich und man geht aus davon, dass es so ein Ping-Pong hin und her ist. Und schon damals hatte ich das Gefühl, das ist ein sehr einseitiges Ping-Pong. Da war sein großes Interview, da war von ihr relativ wenig. Ist erstmal nicht unüblich. Es gibt inzwischen immer wieder so Beziehungen, die beendet werden, wo dann die eine Seite spricht und die andere Seite möchte gar nichts dazu sagen. Wir haben hier auch beispielsweise schon mal über den Fall Julian Zietlow und Alina Schulte-Imhoff berichtet, wo er auch so selbst mit den Gesichtern der Kinder nach der Trennung so in die Öffentlichkeit gegangen ist und sie nichts gesagt hat, sich bedeckt hielt. Und das ist schon so ein Fall, wo man auch sehen kann, okay, das kann schon einseitig laufen, aber dann kommt der Tod von Kascha Lehnhardt und spätestens da hat sich ja fast schon der Army, die Kascha Lehnhardt Army gebildet, aber auch in unserem Freundeskreis, weiß ich noch, schon vor ein paar Jahren, das ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her, wurde extrem viel drüber gesprochen und die Leute haben gemutmaßt, was ist dahinter, was könnte alles dran sein, es kamen immer mehr Details raus und meine Erklärung, warum sich so viele Menschen dafür interessieren, ist auf jeden Fall, dass ich glaube, dieses vermeintlich heile Weltleben von Fußballern und ihren Freundinnen, auf das ja viele schauen, das viele beobachten, auch Spielerfrauen haben große Profile, hat komplett so seinen Putz verloren. Der Putz bröckelte so ab bei dieser Geschichte. Und wenn man dann hört, es spielt auf dem Oktoberfest, wo man ja auch so die ganzen glamorous Bilder kennt und dann so zwischen München und Berlin, 2 Metropolen. Und dann hört man, was so dahinter passiert sein soll. Die vermeintlichen Dinge, die passiert sein sollen, die hinter dem ganzen Blitzlicht so abgelaufen sind, dann kann ich verstehen, dass das auf Leute so eine ganz unheimliche, vielleicht auch negative, aber Faszination hat. Wie geht's dir? Also wie ging's dir persönlich? Aber wie siehst du vor allem auch diese ganze Situation? Warum hat der Fall so eine große Aufmerksamkeit?
Darauf gibt's jetzt 2 Antworten. Für mich persönlich ist es so, dass in sehr vielen, das habe ich beim letzten Mal, bei dem letzten Podcast, über den wir gerade gesprochen haben, von vor anderthalb Jahren schon gemerkt, dass alles, was auch nur entfernt in der Sphäre einer möglichen häuslichen Gewalt existiert, mich nochmal besonders trifft und mich auch auf eine Weise wütend und traurig macht, wo ich meine Gefühle nur schwer zurückhalten kann in manchen Dimensionen.
Jetzt du konntest den Podcast auch schwer hören.
Ich konnte den Podcast schwer hören. Ich bin ausgewichen zu einem Teil jedenfalls auf die Transkripte. Das fällt mir dann leichter, das Transkript zu lesen und das nachzuvollziehen und dann daraus einzelne Stellen vielleicht zu hören, um das besser zu verstehen, was genau da gesagt wird. Aber das ist für mich tatsächlich ein bisschen schwierig. Das ist aber nur eine Dimension. Eine andere Dimension ist, dass ich gemerkt habe, dass das, was eigentlich meiner Meinung nach interessant daran ist, ist diese Mischung aus einerseits larger than life. Du hast eben gerade schon die Feste angesprochen, das Promi-Getöse letztlich.
Ja.
Das, was worauf Generationen von irgendwelchen Promi-Zeitschriften basieren, so Klatsch und Tratsch. Das ist natürlich auf einer Seite ganz wichtig, dass das auf einer übergeordneten Ebene stattfindet, wo Leute reich sind, wo man sich absurde Geschenke macht, wo man einfach schnell nach Dubai fliegt, wo man auch ein Leben führt, das sonst fast niemand führen kann. Das ist dieser Larger-than-Life-Teil. Und dann habe ich aber auch gemerkt, und das wäre meine Erklärung, warum das so viele Leute sehr berührt, dass es ganz viele Anknüpfungspunkte gibt, die Menschen kennen. Dass es also ganz viele Bereiche gibt, wo ich sagen würde, das, was zwischen den beiden passiert ist, was wir jetzt mit dem Podcast so gut nachvollziehen können, weil da so viele Sprachnachrichten, so viele Textnachrichten gelesen werden, Sprachnachrichten abgespielt werden, weil so viel nachvollziehbar wird aus den Intimitäten einer Beziehung, dass da ganz viel dabei ist. Das ist nicht mehr larger than life und das ist nicht mehr irgendwie Bayern München und FC Hollywood und irgendwelche Berliner Feste, auf denen man sonst nicht sein könnte, sondern das ist etwas, was man im Freundes- und Bekanntenkreis schon erlebt hat, was verstörend ist, wo man einer Frau sagt, ey, warum lässt du das mit dir machen? Oder wo man einem Mann sagen würde, was ist denn hier los? Was ist denn bei euch los? Kann das tatsächlich sein? Hat sie das so gesagt? Hat sie das so gemeint? Wo man also Situationen wiedererkennt, die man irgendwie kennt, die man vielleicht manchmal spooky findet, auf die man sich irgendwie emotional beziehen kann.
Dann ist da noch ein Gefühl, das irgendwie zurückbleibt und das eigentlich schon von Anfang an da ist. Und zwar, da ist Kascha Lehnhardt irgendwas Unrechtes passiert. Da ist eine Ungerechtigkeit, die man nicht genau benennen kann. Man sieht diesen Fall und man denkt sich, wo ist jetzt genau der Punkt, wo man denkt, das ist unfair, das ist jetzt einseitig, das funktioniert so nicht. Ich finde, wenn man die Podcast-Serie sich anhört, da auch nochmal wirklich großes Lob an Maike Backhaus und Nora Ganten bringt, die das beim Spiegel, für den Spiegel produziert haben, recherchiert haben. Ich finde wirklich, und ich muss ehrlich sagen, ich bin inzwischen manchmal ein bisschen skeptisch, was so lange Spiegelrecherchen gerade in dem Bereich angeht, weil ich finde, dass da in der Vergangenheit auch manchmal bei manchen Recherchen nicht sauber gearbeitet wurde, beziehungsweise für mich manchmal da Infos reingestreut wurden, die bei mir ein großes Fragezeichen hinterlassen haben. Und ich bin eher skeptisch an den Podcast rangegangen und habe den gehört und finde, dass die genau dieses Gefühl so extrem gut eingefangen haben, dass sie nämlich auf der einen Seite aufzeigen, da sind zwei Menschen ganz offensichtlich in einer toxischen Beziehung. Und da ist toxisches Verhalten von beiden Seiten, das wirklich einfach ungesund ist. Man hört es und man hört so einzelne Inhalte und denkt sich, das ist ungesund, wie die miteinander umgehen. Und ich rede jetzt da noch nicht irgendwie von der Gewalt oder vermeintlichen Gewalt, sondern wirklich eher so, wie kommunizieren die miteinander? Wie läuft so diese Beziehung ab? Das hört man so gut raus. Und trotzdem zahlt dieser Podcast für mich auf dieses Gefühl ein, hier stimmt was nicht. Und hier stimmt was abseits von der Toxik, die sicherlich beide in sich haben oder haben können. Da stimmt was Größeres nicht.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch ein paar Mal habe ich die Leute gesehen, die man so bezeichnen könnte, der Hauptgrund für die Kascha Lehnhardt Army, also diese Leute, die sich hauptsächlich im Internet zusammenfinden, selber Sachen recherchieren, selber Sachen versuchen nachzuvollziehen. Das gibt es inzwischen bei vielen Kriminalfällen, dass sich so einzelne Communities bilden, die da selber nochmal nachschauen wollen, ob das alles richtig oder falsch. Natürlich ist das manchmal, ich möchte hier niemandem was unterstellen, manchmal auch ein bisschen von Verschwörungstheorien angereichert. In diesem Fall ist es aber relativ klar, in welchen Dimensionen das stattfindet. Unter anderem, weil die Familie von Kascha Lehnhardt mehrmals beteuert hat, sie glaube nicht an eine Selbsttötung. Und das ist natürlich, und das auch öffentlich gemacht hat, das in Interviews gesagt hat, sie glauben das nicht. Und natürlich möchte man, wenn man Teil der Familie ist, möchte man nicht, dass sowas passiert. Ja, sie war Mutter von einem kleinen Kind. Man möchte nicht, dass das so passiert. Und da kann ich mir vorstellen, es gibt ganz viele unterschiedliche Dimensionen, wie so eine Einschätzung zustande kommen kann. In der Außenwirkung aber, jetzt bei diesen Leuten in sozialen Medien, bei Kascha Lehnhardt Army gewissermaßen, bei den Menschen, die das eng verfolgen, hat das natürlich eine völlig andere Wirkung. Da ist auf einmal Interesse da, könnte da nicht etwas Größeres, etwas Krasseres dahinter sein? Das ist jedenfalls die Vermutung, die oft in sozialen Medien geäußert wird.
Eine Besonderheit von dem Fall ist ja auch noch, dass sich einfach extrem viel online abgespielt hat. Also mal abgesehen davon, dass, glaube ich, viele auch noch dieses Bild haben, wie Jerome Boateng bei der Bild-Zeitung sitzt und da ein Interview gibt, in dem er unter anderem auch sagt, dass Kascha Lehnhardt Probleme mit Alkohol gehabt haben soll. Also sie diskreditiert öffentlich. Zudem ist diese Army, die sich total einsetzt, die fast schon ermittelt, also so Fragen stellt. Dadurch, dass der Schauplatz auch Berlin ist, ist es so, dass ich kann mich noch dran erinnern, wie viele Kommentare waren, das hat sie gar nicht so gesagt, da war die doch immer. Und das wurde plötzlich so, es hat sich so vermischt. Also so, ich sag jetzt mal, die Recherchen von Privatpersonen haben sich so im Internet so abgespielt, dass man die teilweise sehen konnte, dass man Vermutungen lesen konnte. Dann gibt es auch noch so ein paar, ich finde, sehr wilde Zusatzinfos, die dann so dazu kamen, so ein Eigenleben entwickelt haben. Und zwar gibt es zum Beispiel eine Insta-Story von dem Gerichtsmediziner, der Kascha Lehnhardt obduziert hat. Und das finde ich irgendwie, also ich bin ein bisschen überrascht, aber man darf das anscheinend. Sein ganzes Insta-Profil ist irgendwie voll mit Menschen, die er aufmacht und dann obduziert. Also ich wusste gar nicht, dass man sowas überhaupt auf Instagram einfach zeigen kann. Aber dieses Statement von ihm ist dann wirklich, er geht halt genauer auf die Obduktion ein und sagt auch, wer da im Raum war und so, weil ihm unterstellt wurde, ja, da wäre irgendwas geschoben worden, das wäre nicht mit rechten Dingen zugelaufen. Und er sagt dann eben, er zählt auf, welche Leute im Raum waren und dass er Fremdeinwirken ausschließen kann bei der Obduktion. Schon das finde ich einfach wild. Ich finde es wild, in diesem Fall so nah dabei zu sein. Und auf der anderen Seite finde ich, hat aber leider auch immer das so ein bisschen so einen Geschmack gehabt von irgendwie gut, dass sich Leute von außen einschalten, dass auf diesem Fall ein äußerer Druck ist, weil es gab für mich persönlich, das ist einfach nur, ich habe nicht ermittelt, ich habe nichts mit diesem Fall jetzt irgendwie genauer zu tun, sondern ich habe das gehört und die Infos gelesen, die alle bekommen haben. Und da sind einfach ein paar entscheidende Punkte für mich extrem komisch. Das ist, es hinterlässt in mir ganz, ganz große Fragezeichen.
Und eins der größten Fragezeichen, was man ja prinzipiell haben kann, ist das, was anfängt mit dem Titel von dem Podcast von Maike Backhaus und Nora Gantenbrink. Der heißt ja NDA, die Akte Kascha Lehnhardt. Und NDA, also Non-Disclosure Agreement, ist eigentlich eine Verschwiegenheitsvereinbarung oder sogar Verpflichtung, je nachdem, wie man das interpretiert. Und das ist so der Anfang davon, dass man merkt, okay, hier ist eine sehr berühmte Person, sehr reich, mit sehr guten Kontakten in die Presse hinein, der ein Image hat, in Klammern nebenbei, das durchaus auch verloren werden kann, also er hat was zu verlieren und der hat, und das wissen wir, das ist nachvollziehbar, das ist auch aktenkundig, der hat Kascha Lehnhardt einen NDA unterschreiben lassen, sodass er sich äußern darf, aber sie nicht, und zwar über die Beziehung. Und dadurch wird sofort dieses krasse Ungleichgewicht offensichtlich, was ich glaube, was auch ein Grund ist, warum so viel darüber geredet wird.
Ja, einen ganz kleinen Exkurs zu NDAs, weil man sich natürlich schon fragt, ey, geht es überhaupt, dass man jetzt einen Vertrag vorgelegt bekommt und dann so zwischen Privatpersonen, NDAs kommen eigentlich haben ja ihren Ursprung gehabt in so Wirtschaftsrecht beispielsweise. Wenn Firmen fusionieren, dann werden Verträge unterschrieben, dass man eben nichts über die Kaufsumme oder über die einzelnen Vertragseinzelheiten erzählt. Da macht es ja auch total Sinn. Dann hat sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten vor allem mit Social Media aus Amerika inzwischen auch nach Europa, Deutschland entwickelt. Und zwar, dass man eben sagt, nee, okay, eine Person, die jetzt in der Öffentlichkeit steht, will natürlich sich einfach mal mit einer anderen Person treffen können, daten können, wie auch immer Personen in ihr Privatleben einbinden und nicht Angst haben, dass davon, wenn man irgendwann nicht mehr gut miteinander ist, irgendwas an die Öffentlichkeit gerät. Also wirklich einfach so das Persönlichkeitsrecht. Jetzt könnte man ja sagen, zumindest ist es hier in Deutschland so, es gibt ein Persönlichkeitsrecht, aber es gibt ja so ein tricky Ding bei uns im Recht, das nennt man Selbstöffnung. Und zwar, wenn jetzt irgendwie zwei Personen zusammen sind und die eine oder beide stehen in der Öffentlichkeit und die posten jetzt in ihrer Story, wie sie zusammen frühstücken oder so. Also machen kenntlich, dass sie ein Paar sind oder dass sie so abhängen miteinander. Dann greift halt diese Selbstöffnung, dass man eben davon ausgeht, naja, die haben ja nichts dagegen, die sagen ja auch öffentlich, dass sie ein Paar sind oder die zeigen sich zusammen und dann verwirken sie so ein bisschen ihr Recht darauf, weiter als zwei Privatpersonen zu gelten. Und man kann dann auch in bestimmten Fällen dann über die berichten und deutlich persönlicher über die berichten. Und genau für diesen Moment gibt es dann eben so ein NDA, dass man eben dann, also von der Idee her sagt, okay, man einigt sich trotz der Selbstöffnung eben drauf, dass die jeweils Gegenseite nichts sagt, auch wenn man schlecht auseinandergeht. Also als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir jetzt als Juristin, das kann nicht sein, dass das funktioniert. Also es gibt ganz viele so, ich sage jetzt mal, nette Ideen juristisch, die auf dem Papier vielleicht irgendwie noch Sinn machen und dann geht es so ins echte Leben und man merkt, ja, aber vor keinem Gericht würde es durchgehen. Ich fand es interessant, dass der Grundrechteverein Gesellschaft für Freiheitsrechte Verschwiegenheitsvereinbarungen zwischen Privatpersonen für schon vertretbar hält. Aber zumindest, und dann kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem Fall, wenn eine Partei dadurch nicht einseitig unverhältnismäßig belastet wird. Jetzt war es in dem Fall so, zumindest ist das das, was im Podcast berichtet wurde, dass Kascha Lehner zwar einen Vertrag unterschrieben hat, Jerome Boateng daraufhin auch meinte, er reicht es danach, seine Version. Sie hat es aber nicht gesehen und nicht bekommen. Und damit ist natürlich ein Ungleichgewicht da, das vielleicht jetzt auch ein bisschen besser erklärt, warum dann Jerome Boateng bei der Bild sitzt und Geschichten erzählt und Kascha Lehner zu diesem Moment eigentlich nicht richtig was machen kann, weil sie denkt, ihr seien die Hände gebunden. Und in dem Fall fehlt ihr dann entweder selbst ein juristisches Verständnis dieses Ungleichgewichts oder eben finanzielle Mittel, um sich da irgendwie Beratung zu suchen, jemanden zu suchen, der ihr sagt oder die ihr sagt, hey, du wirst hier gerade so behandelt, das wird kein Gericht durchlassen. Natürlich darfst du dich auch äußern in dem Moment, in dem die andere Partei sich äußert.
Ja, vor allem, weil du hast eben schon die Gesellschaft für Freiheitsrechte angesprochen. Es gibt da eine ganze Reihe verschiedener Auffassungen und nicht wenige JuristInnen glauben auch, dass zwischen Privatpersonen so ein Vertrag erstmal sittenwidrig bzw. nicht rechtswirksam ist, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Was aber definitiv so ist, du hast gerade irgendwie diese Situation, in der man sowas abschließt, kurz angesprochen. Das wird in dem Podcast auch deutlich. Es geht hier um eine enorme psychische Belastung. Schon wenn nur die Möglichkeit besteht, dass man einen Schaden davonträgt, wenn man redet. Und das war in diesem NDA definitiv so, dass je nach Ermessensspielraum von Jerome Boateng offenbar Strafen festgelegt hätten werden können. Das ist das, was wir über den NDA wissen. Und das heißt übersetzt, wenn sie redet, kann es sein, dass er sie wirtschaftlich komplett ruiniert. Und diese Angst, die spielt immer mit, egal ob jetzt irgendein Anwalt, wie es passiert ist, ihr sagt, er glaubt nicht, dass der rechtswirksam ist, dieser NDA-Vertrag.
Das passt halt auch zu dieser großen Abschreckungswirkung, der man so ein NDA nachsagt, auch in anderen Fällen. Beispielsweise Harvey Weinstein hat sehr mit dieser Abschreckungswirkung gearbeitet. Also gar nicht zu hoffen, dass es irgendwie vor Gericht geht, sondern die Opfer vorher schon so einzuschüchtern, dass sie denken, na, ich bin machtlos, ich bin wehrlos, ich kann nichts tun, ich muss still sein, ich darf nichts sagen, weil sonst bin ich entweder wirtschaftlich oder strafrechtlich oder wie auch immer am Ende. Und wenn man sich jetzt diese Abschreckungswirkung ansieht, dann finde ich es, wenn man diese Geschichte hört, wenn man den Fall hört, gibt es schon noch mehr Situationen, von denen ich sagen würde, mal abseits dieses NDAs sind ihr Sachen passiert, es ist ihr auch selbst aufgefallen, wo sie naja, zumindest kein gutes Gefühl hatte. Ich spreche jetzt beispielsweise ständig wechselnde Mobiltelefone an. Also ihre Mobiltelefone sind mehrmals kaputt gegangen und er hat ihr dann immer ein neues gekauft und es sei immer schon bei der Übergabe, sei die Verpackung schon geöffnet gewesen. Und das hat sie drauf kommen lassen, dass sie vielleicht abgehört werden könnte, dass eine Spionage-Software auf dem Handy ist.
Solche Vermutungen findet man im Podcast einerseits. Andererseits findet man etwas, und da würde ich gerne mit dir drüber reden, auch wenn das ein delikates Thema ist, man findet eine Reihe von Anzeichen, du hast vorher gesagt, toxische Beziehung, die sich auch auf diese Situationen, die in Frage stehen, was häusliche Gewalt angeht, beziehen. Es gibt zum Beispiel eine Kontaktaufnahme von Kascha Lehnhardt mit der Mutter der Zwillinge von Jerome Boateng, eine ehemalige Beziehung von Jerome Boateng, die ihm Gewalt vorgeworfen hat. Diese Vorwürfe, die hat Kascha Lehner offenbar zum Anlass genommen, um ihrerseits dieser Frau Shirin S. zu schreiben, was alles bei ihr passiert sei. Sie spricht da laut Spiegel-Podcast von blauen Flecken, von Hämatomen, schickt auch Fotos davon mit an Shirin S. Dann aber drastische Wendung, denn Kascha Lehnhardt widerruft plötzlich alles, was sie gesagt hat. Ich zitiere hier direkt aus dem Spiegel-Podcast. Wenn man im Nachrichtenverlauf der beiden Frauen zurückscrollt, sieht man, dass Kascha Lehnhardt Fotos von ihren Oberarmen geschickt hat. Man sieht darauf große Hämatome. Jetzt schreibt Kascha Lehnhardt an Shirin S. Ich hatte die blauen Flecken nicht von ihm. In der Tat hat er mich nie angefasst. Ich wusste, es könnte ihm schaden und das hat mich dazu verleitet, dir das aus meiner Emotion und Wut zu schreiben. Mit diesen paar Sätzen schreibt der Spiegel, beziehungsweise sagt der Spiegel, zieht Kascha Lehnhardt alles zurück. Alles, was sie über ihre Verletzungen gesagt hat, der gestauchte Daumen, die blauen Flecken an den Oberarmen und die Aussage, sie sei nicht zum ersten Mal von Boateng verletzt worden.
Ja, wir streifen jetzt hier diese große Frage der Glaubwürdigkeit und ich finde, das ist eigentlich so ein roter Faden, der sich durch diese ganze Recherche, durch diesen ganzen Podcast zieht und ich finde das sehr interessant, was das mit einem macht, wenn man das hört, weil man schiebt im Kopf, finde ich, so ein bisschen wie bei einem Schachspiel hin und her die Figuren und überlegt sich und hört sich das alles an. Und manchmal ist man sehr bei ihr, dann macht sie, wie diese Aktion, die du gerade vorgelesen hast, Dinge, die ich wirklich toxisch finde, die ich nicht gut finde, die finde ich auch einfach sehr, sehr stark dazu führen, dass man an ihrer Glaubwürdigkeit zweifelt. Und trotzdem habe ich mich so gefragt, wie geht man jetzt weiter damit um? Es gibt diesen Grundsatz, wer einmal lügt, der glaubt man nicht in diesem Fall. Ich finde aber, wenn man sich überlegt, wie häusliche Gewalt funktioniert, wie Partnerschaftsgewalt funktioniert, wenn man davon ausgeht, dass es hier der Fall ist und dass es hier zutrifft, dann weiß ich selbst als Frau, wie oft ich schon im Alltag, um mich zu schützen, gelogen habe. Weil dann sind Lügen manchmal wirklich ein notwendiges Mittel, um sich selbst über Wasser zu halten. Jetzt mal so eine kleine Alltagssituation, dass man irgendwie, ein Mann spricht einen an, fragt, ey, wo gehst denn du gerade hin? Und man sagt sofort, zu meinem Freund oder mein Vater holt mich gleich ab. Irgendeine Situation mit einem Mann, die klar macht, ich bin nicht dein Eigentum, du kannst mich jetzt nicht gleich irgendwie ankrabbeln und ich mache deutlich, dass ich jetzt gleich ja noch eine andere Person treffe und deswegen jetzt auch nicht bedrängt werden möchte oder so. Das sind dann, wenn man das nicht wirklich macht, Lügen, aber eben Lügen, die einen über Wasser halten. Ich möchte damit jetzt nicht komplett verharmlosen, was hier passiert ist. Ich finde, das ist ein eigenartiges Verhalten. Trotzdem finde ich es schwierig, hier einfach den Satz anzuwenden und zu sagen, ja gut, das hat sie ja da gelogen, deswegen kann ja auch alles andere nicht so passiert sein. Case closed und damit ist die Sache gegessen.
Ja, du erzählst gerade von eigentlich einer Überlebensstrategie. Und das ist aber auch gleichzeitig, wenn man diesen Fall versucht zu bewerten mit den vorliegenden Informationen, besonders schwierig, sich anzuschauen, wo fängt Überlebensstrategie an? Wo hört eigenes toxisches Verhalten auf? Und wo, und das ist auch wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ist denn dieser Vorwurf der körperlichen Gewalt eine Form von Verhandlungsmasse? Weil das wird in dem Podcast immer wieder deutlich. Ich glaube, das ist sinnvoll, das so drastisch zu formulieren, ja, dass gerade dieser Vorwurf auch in den eigenen Äußerungen von Kascha Lehnhardt eine bestimmte Form von Instrumentalisierung darstellt.
Also du meinst jetzt praktisch, dass sie das in dem Moment, in dem sie enttäuscht von ihm ist, hat er das gemacht und dann, wenn vermeintlich wieder alles gut zwischen den beiden ist, sagt sie, nee, ich habe das nur erfunden.
Das ist jedenfalls ein Schluss, den ihre eigenen Aussagen zulassen, die im Podcast zitiert werden. Und sie gibt ja auch selber Anlass dazu mit diesem Widerruf gegenüber Shirin S., die ja tatsächlich sagt und nach wie vor auch dabei bleibt, dass da Gewalt im Spiel war. Ja, wir haben also eine Situation, die gar nicht so eindimensional ist und die, das ist, glaube ich, ein wichtiger Anknüpfungspunkt für viele Menschen, man auf die eine oder andere Art irgendwo im weiteren Umfeld schon gesehen oder erlebt oder zumindest erzählt bekommen hat.
Das muss man auch noch on a side note sagen, dass Jerome Boateng jetzt diesen Sommer wieder erneut wegen Gewaltvorwürfen gegen seine Ex-Freundin vor dem Münchner Landgericht steht. Es ist gerade so, dass der 14. Juni der Tag des Hauptverfahrens ist. Auf 6 Tage ist es angelegt. Das ist ein bisschen kompliziert, falls es euch mehr interessiert. Ich fasse das grob zusammen. Es gab schon mal ein Verfahren, dann ging das in Berufung. Dann gab es Verfahrensfehler, weil dem Richter wurde Befangenheit vorgeworfen und er war dann selbst dabei bei dieser Prüfung, ob er befangen ist. Und das ist natürlich ein Verfahrensfehler. Und deswegen wird das jetzt nochmal alles neu aufgerollt. Wie das ausgeht, wissen wir jetzt noch nicht. Es steht wirklich erst diesen Sommer an. Aber da ist auf jeden Fall schon mal eine Frau, die erstmal kein gesteigertes Interesse hatte oder hat, sich da mit Kascha Lehnert einzureihen, sondern die einfach ihre ganz eigene Geschichte erzählt, auch zeitunabhängig, und sagt, mir ist hier Gewalt in der Beziehung passiert, und zwar von Jerome Boateng. Er soll ihr unter anderem in den Kopf gebissen haben, sie angegriffen haben, obwohl sie schon am Boden lag. Also wirklich klassische Form von häuslicher Gewalt.
Wobei man dazu sagen muss, Jerome Boateng sowohl im Fall Kascha Lehnert wie auch in dem Fall von seiner Ex-Freundin und der Mutter seiner Zwillinge streitet ab, dass irgendetwas jemals passiert sei. Ja. Und das ist auch etwas, was einen verstören kann, wenn man diesen Podcast hört, dass in dieses Lied ganz offensichtlich auch Kascha Lehnhardt zu bestimmten Zeitpunkten einstimmt. Manchmal eben auch nicht, aber manchmal eben auch doch. Und eine mögliche Erklärung dafür ist etwas, was wir so aus dem Alltag auch kennen. Vielleicht nicht aus dem direkten Alltag, aber was in den letzten Jahren so hochgepoppt ist, ein Internetbegriff, den man immer wieder gehört hat, Gaslighting. Gaslighting ist benannt nach einem Film aus den 50er Jahren, wo tatsächlich innerhalb einer Beziehung eine Partei die andere Partei in Anführungszeichen verrückt machen möchte und ihr die eigene Wahrnehmung abspricht. Will sagen, die andere Person manipuliert mit dem Ziel, sie zu verunsichern, sie abhängig zu machen und sie irgendwie kontrollierbarer oder komplett zerrüttet dastehen zu lassen.
Ich finde es so schwierig, als Person, die das jetzt einfach nur gehört hat, die gehört hat, wie dieser Fall ablief, wie das Verhalten von Jerome Boateng war. Da kommen noch so Sachen dazu, wie hat er sich verhalten direkt nach dem Tod von Kascha Lehnhardt? Wie hat er da Pause gemacht oder eben keine Pause gemacht? Und ich finde es immer schwierig, weil man kann genauso wenig, wie man irgendwie vermeintliche Täter nach dem Aussehen beurteilen kann, kann man das natürlich auch nicht machen mit, wie haben die sich jetzt nach der vermeintlichen Tat oder den Taten verhalten. Und da gibt es Leute, die trauern so und andere trauern so. Ich finde nur, dass es sehr viele kleine Mosaikstücke gibt, die am Ende auf ein Bild einzahlen. Auf ein Bild, das ganz Persönliches ist, das man entwickelt, wenn man diesen Podcast hört. Und trotzdem gibt es, finde ich, auch noch so ein paar Mosaiksteine, glaube ich, die man sich genauer ansehen muss, weil die einfach extremst komisch sind. Also auch beim Hören, finde ich, sind das einfach keine Infos, wo man sagen kann, ja gut, dann klammert man das aus, beziehungsweise 1, 2 dieser Steine könnte man ausklammern. Es sind aber so viele, die nicht stimmig sind, dass ich mit dir gerne über diese einzelnen Steinchen nochmal genauer sprechen würde.
Ja, und ganz vorne, übrigens auch bei der Kascha Lehnhardt Army, sind da im Prinzip die letzten Stunden von Kascha Lehnhardt am 9. Februar 2021. Die Feststellung scheint zu sein, dass sie etwa bis 12 Uhr mittags gestorben ist. Und weil das der Geburtstag ihres Sohnes ist, weiß man relativ viel darüber, auch weil sie mit anderen Leuten kommuniziert hat und natürlich, weil ein solcher Tag relativ besonders ist. Man kann etwas zusammenfassen. Sie hat früh den Geburtstag ihres Sohnes gefeiert. Sie hatte auch mit verschiedenen Familienmitgliedern offenbar Kontakt. Ihr Handy ist ja zum Teil ausgewertet worden. Und dann kam ein extrem merkwürdiger Anruf. Und zwar von der Polizei. Man weiß nicht, wer genau angerufen hat. Man weiß aber, dass es tatsächlich eine Nummer der Polizei war. Und dieser Anruf der Polizei hat Kascha Lehnhardt konfrontiert damit, dass in ihrem Auto Kokain gefunden worden sei. Plötzlich ist also in ihrem Auto Kokain gefunden worden und sie ist von einer völlig anderen Seite verunsichert. Kurze Zeit später schreibt sie auf ihrem Handy einen Abschiedsbrief um 11.19 Uhr. Schreibt sie einen Abschiedsbrief, sehr hastig mit vielen Fehlern, so heißt es im Spiegel-Podcast. Um 11.22 Uhr schreibt sie noch einen zweiten Abschiedsbrief. Und schließlich gibt es auch noch Kommunikation mit der Mutter. Es tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe. Und dann geschieht etwas ziemlich Krasses. Und zwar die mutmaßlich beiden letzten Anrufe bei Kascha Lehnhardt stammen von der Nummer des Assistenten von Jerome Boateng. Das ist ein Mann, wo sie vorher schon zu Protokoll gegeben hat, dass sie vor diesem Mann große Angst hatte. Und diese Telefonate mit der Nummer von Jerome Boatengs Assistent, vor dem sie Angst hat, die finden um 11.43 Uhr statt, 2 Minuten, und dann nochmal um 11.46 Uhr, 3 Minuten. Und dann schließlich sagt die Gerichtsmedizin, sie scheint bis 12 Uhr mittags gestorben zu sein.
Also lass uns erstmal kurz über den Anruf von der Polizei sprechen. Ich finde es einfach absurd, dass man verifizieren kann, das ist die Nummer der Polizei. Aber es ist nicht weiter klar. Also die Polizei sagt, diesen Anruf gab es nicht.
Ja, das ist
das ist einfach komisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde das komisch. Ich finde, wenn man das hört und gerade auch, weil dieser Fall so in der Öffentlichkeit stattfindet, würde ich mir persönlich wünschen und ich bin jetzt eine außenstehende Person und ich bin auch nicht Teil der Kascha Lehnhardt Army. Als einfach Person, die das hört, würde ich mir wünschen, dass die Polizei in irgendeiner Form dazu Stellung bezieht. Das kann nicht sein, dass so eine Info so rauskommt, dieser Fall so öffentlich besprochen wird und das so im Sande verläuft. Das ist einfach, ich finde, es klingt einfach komisch.
Das klingt nicht nur komisch, das wird noch komischer. Der ganze Klang von diesen letzten Stunden, wenn man weiß, dass der Assistent beziehungsweise präziser die Nummer des Assistenten zweimal mit Kascha Lehnhardt Minuten vor ihrem Tod Kontakt hatte und die Polizei hat den Assistenten gar nicht vernommen.
Ja. Also das ist die zweite Sache, die einfach, das ist eigenartig. Was als nächstes passiert, was ich auch einfach extrem random finde, ist, dass dieser Gerichtsmediziner, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dann in besagter Insta-Story ein Video macht, wo er eben nochmal sagt, hey Leute, Fremdverschulden kann er ausschließen. Dieses ganze Video hört sich an und der ist wirklich einfach auch ein Typ, der redet in sehr ruhiger Stimme, der ist sehr abgeklärt und erklärt auch nochmal, hey, mit meiner langen Berufserfahrung, ich kann auch den Leuten im Internet nur raten, jetzt hört mal auf, lasst es einfach mal gut sein. Man muss die Toten dann auch mal ruhen lassen. Ich neige nicht dazu, normalerweise bei solchen Fällen so in so eine Verschwörungstheorie abzudriften, aber ich finde, das sind einfach Fakten, über die wir hier gerade sprechen, die ein großes Fragezeichen, wenn man das hört, hinterlassen. Wenn man dieses Insta-Video sieht und dann sieht, dass der sagt, es ist kein Fremdverschulden festgestellt worden, dann spricht irgendwie schon auch die Juristin in mir, die sagt, naja, es konnte kein Fremdverschulden nachgewiesen werden.
Der Punkt ist genau, ich finde auch wichtig, dass man nicht den Verschwörungstheorien, wie es leider manche online machen, nachgibt, sondern erstmal wirklich sich langhangelt, wie du das gerade gemacht hast, an dem, was faktisch da feststeht. Und was aber tatsächlich faktisch feststeht, was einfach unverrückbar da ist, ist ja, dass es zumindest in Frage stehen könnte, ob jemand, wer auch immer das gewesen sein mag, Kascha Lehnhardt in den Tod getrieben hat. Hat jemand den Druck so sehr erhöht, dass sie keinen Ausweg mehr wusste? Und wie bewusst ist diese Druckerhöhung geschehen? Und ich finde, das ist eine Frage, die man ganz ohne Verschwörungstheorie versuchen kann zu ergründen.
Ich glaube, das ist ja auch ein Tathergang, den man at least nachvollziehen kann, wenn man sich ein bisschen empathisch versucht, in ihre Lage zu versetzen. Halb Deutschland terrorisiert diese Frau. Man hat es auch gesehen in den Kommentaren. Es gab ja dann auch nach ihrem Tod eine lange Aufarbeitung. Die Bild-Zeitung ist beispielsweise gerügt worden für dieses Verhalten. Es gab also, ich sag mal, super unschöne Momente für sie in den letzten Stunden ihres Lebens, von denen man wirklich sagen könnte, ja gut, wahrscheinlich hat so eine Situation, könnte schon ausgereicht haben, dass eine Person einfach keinen Lebenswillen mehr hat und sich denkt, das ist mir alles zu viel, ich bin überfordert.
Absolut. Und vor allem, weil die Wochen davor, du hast das vorher Schlammschlacht genannt, das war, wie du auch richtig gesagt hast, eine sehr einseitige Schlammschlacht, weil in den Wochen davor vor allem etwas geschehen ist, was die Mutter von Kascha, Lena, zu der sie engen Kontakt hatte, ihr immer wieder gesagt hat, sie nicht ansehen solle. Sie solle sich nicht ansehen, was die Leute im Internet über sie sagen, was unter Instagram-Postings alles so stehen würde, was alles für Monstrositäten, man muss es wirklich so ausdrücken, im Internet über sie herumschwirren. Aber tatsächlich hat sie sich nicht an diese Empfehlung der Mutter gehalten. Das wird auch deutlich. Sie hat sich angeguckt, sie hat gelesen, was da auf ihr niedergeprasselt ist. Und da muss man dazu sagen, dass solche Öffentlichkeiten gerade, das ist relativ eindeutig erkennbar, von offensichtlich jungen, männlichen Jerome Boateng-Fans, die ihr Idol angegriffen sehen von einer Frau, dass da offenbar Reaktionen stattgefunden haben, die nichts weniger als extremste Menschenfeindlichkeit gezeigt haben.
Was ich vor allem schlimm finde, ist, ich habe insgeheim gehofft, nachdem das alles aufgearbeitet wurde, es wurde ja auch wirklich in der Öffentlichkeit aufgearbeitet, wo man wirklich auch mal nicht nur die Medien gerügt hat, sondern vor allem auch Privatpersonen, die mit ihren Profilen Druck ausgeübt haben, rügte. Trotzdem merke ich, es gibt auch jüngere Fälle. Gerade in den letzten Tagen hat sich der inzwischen Ex-Freund von Bibi's Beauty Palace, Julienko, von seiner zuletzt Freundin getrennt. Und diese Frau wird so unfassbar angegriffen in Kommentaren. Die Leute gehen drauf und das sind die wildesten Theorien. Aber man liest am Ende, und das sind dann leider auch nicht nur Männer, sondern oft einfach auch Frauen, und man liest eigentlich in den Kommentaren, der Tenor ist, die Frau ist schuld. Die Frau ist schuld, dass er sich getrennt hat. Die Frau ist schuld, dass er überhaupt mit ihr zusammen war. Die Frau ist schuld, dass er anders geworden ist. Die Frau ist schuld, dass er sich nicht verändert hat. Diese Gleichung, also die Rechnung ist egal. Das Ergebnis ist, die Frau ist schuld. Und das ist einfach am Ende Patriarchat. Und das kommt, finde ich, in diesem Fall nochmal ganz, ganz deutlich raus. Man hat damals bei ihr wirklich viele Sachen gelesen, von denen ich heute sagen würde, das hätte noch mehr aufgearbeitet werden müssen. Wir müssen als Gesellschaft lernen, dass das nicht die Gleichung sein darf.
Vor allem, weil das ja sowieso schon ein Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit war, was die Machtstrukturen anging. Und zwar von Anfang an. Tatsächlich ist das auch ein Vorwurf, den sie immer wieder geäußert hat, manchmal wieder zurückgezogen hat, aber wieder geäußert hat, dass er in bestimmter Weise das ausnutzt. Sie hat ihm zum Beispiel öffentlich vorgeworfen, ihn betrogen zu haben. Sie hat später wieder viel gelöscht von dem, was sie zum Beispiel auf Instagram gemacht hat. Aber natürlich gibt es von manchen Sachen tatsächlich noch Screenshots. Das, was in den Sprachnachrichten deutlich wird, ist auch ein sehr häufiges Hin und Her von einer Person, die weiß, zumindest in bestimmten Momenten, dass der Partner ihr nicht gut tut, die das auch so fast wörtlich formuliert, die dann aber danach denkt, ich will aber trotzdem wieder zu ihm zurück. Das sind alles Mechanismen, die da mit reinspielen, wo ich glaube, dass die, zumindest was diese Beziehung angeht, relevant sind. Unter anderem deswegen, weil wir was von der Mutter von Jerome Boateng wissen. Die soll geschrieben haben, hier laut Spiegel, eine Mail an eine Anwältin, in der der Spiegel folgendes Zitat veröffentlicht hat. Seit Jahren misshandelt mein Sohn Frauen psychisch und physisch. Jetzt hat sich Kascha Lehnhardt das Leben genommen und er will immer noch nicht die Konsequenzen für sein Verhalten tragen. Die Mutter von Jerome Boateng hat das widerrufen bzw. relativiert später. Aber in dieser Mail ist erstmal diese Aussage offenbar laut Spiegel so gefallen. Und es ergibt sich ein Muster, wie ich finde.
Da würde ich halt gern reingehen, weil ich mir wirklich denke, ich habe diesen Podcast und ich habe immer dieses Bild aufgemacht, was liegt jetzt wirklich auf dem Tisch? Und ich finde es krass, wie viel zwischenzeitlich bei diesem Podcast auf dem Tisch liegt und dann wieder weggenommen wird. Mhm. Weil du hast einen Jerome Boateng, der von Anfang an sagt, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das bei meiner Ex-Verlobten nicht gemacht. Ich habe das bei Kascha Lehnhardt nicht gemacht. Das ist eine klare Aussage, die die ganze Zeit kommt. Von Kascha Lehnhardt kommt teilweise, er hätte das gemacht, dann aber nee, auch doch nicht. Ihr Verhalten ist so, dass man schon sagen muss, okay, das ist ein Hin und Her in einer Weise. Dann kommt die Mutter dazu, die sagt dann danach das über ihren Sohn, nimmt es dann aber auch wieder zurück. Und es ist ein unfassbares Hin- und Herrücken der Tatsachen, über das wir, glaube ich, nochmal gesondert reden müssen, weil das bei diesem Fall ja auch einfach nochmal sehr, sehr besonders ist. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern man, das weiß man auch. Eine Seite kümmert sich ganz aktiv darum, dass die Berichterstattung nicht beeinflusst wird, in welcher Weise auch immer. Jerome Boateng steht einfach auch so in der Öffentlichkeit, hier geht es auch um so viel, dass man auf der einen Seite sagen könnte, ja gut, es ist Teil von Öffentlichkeitsarbeit, dass man sich um negative Schlagzeilen kümmert, die auch angeht und sagt, hey, das könnt ihr so nicht drucken. Auf der anderen Seite könnte man darin natürlich auch ja so ein Gefühl von, hier wird an der Realität rumgedoktert, sehen.
Wir haben eben schon kurz über das Gaslighting gesprochen als Prinzip. Wir können natürlich nicht sagen, ob und wie das hier stattgefunden hat. Im Spiegel-Podcast gibt es eine Stelle, die auf etwas Ähnliches referenziert. Da ist die Rede davon, dass, Zitat, in vielen Fällen von häuslicher Gewalt gibt es Muster, die sich wiederholen. Eines fällt besonders auf, psychische Manipulation. Viele Täter sprechen Betroffenen die eigene Wahrnehmung ab. Das bedeutet, Gewaltopfer verlieren das Vertrauen in sich selbst. Sie glauben dem Täter mehr. Sie glauben, was der Täter ihnen erzählt, nicht, was sie selbst sehen, erleben oder fühlen. Sie verdrängen, was ihnen passiert und sie suchen die Schuld bei sich selbst. Sie verharmlosen. Das ist also ein Zitat aus dem Spiegel, was sich genau auf so eine Dynamik beziehen kann. Und gleichzeitig sehen wir immer wieder, dass Manipulation hin oder her die Kommunikation von Kascha Lehnhardt auch gegenüber ganz engen Personen, Freundinnen der Mutter nicht unbedingt konsistent ist, um es mal so auszudrücken. Also wechselhaft ist.
Es fällt mir extrem schwer, das zusammenzusetzen und ein persönliches Bild zu bekommen, wenn ich diesen Podcast höre. Ich sag dir, warum ich finde, dass es wirklich viele Momente gibt, von denen ich in mir sofort eine Stimme schreit, das ist total eindeutig. Man will, dass es eindeutig ist, weil man nicht will, dass so eine Situation so ambivalent ist, da so viel dazukommt, auch Fehler dazukommen, wo man sagt, wieso macht sie das? Das nimmt so viel von ihrer Glaubwürdigkeit oder warum muss darüber so berichtet werden jetzt? Aber ich finde, dass genau deswegen dieser Podcast eben so stark ist, weil er diese Ambivalenz aufzeigt, weil es eben nicht völlig klar ist. Und das hat mich ehrlich gesagt manchmal an anderen Recherchen in diese Richtung gestört, dass so ganz klar Täter und Opfer gekennzeichnet werden und der Täter verhält sich wie ein Täter und das Opfer verhält sich wie ein Opfer. Und ich glaube, dass solche Bilderbuchverläufe eben eigentlich nicht der Realität entsprechen, sondern oft auch Verhalten, das vielleicht bei den Opfern dazu führt, dass sie denken, ah, jetzt bin ich bin auch ein bisschen selbst schuld. Dieser Gedankengang, dass der hier extrem kickt, weil man halt im Endeffekt sich schon überlegt, hätte sie nicht einfach früher gehen sollen? Gibt es nicht Momente, wo man früher sagen könnte, ja, also wärst du da gegangen in der Retrospektive, es wäre so deutlich gewesen. Und ich muss da immer wieder bei diesem Thema auf eine Serie referenzieren, weil gerade auch eine dritte Staffel gedreht wird. Das freut mich total und zwar von Big Little Lies. Ich finde, es hat noch keine Serie so gut geschafft wie diese, zu veranschaulichen, warum Menschen sich häuslicher Gewalt oder Partnerschaftsgewalt immer wieder aussetzen, war, wie das entsteht, wie auch diese Hoffnung da ist. Und darüber würde ich jetzt eigentlich gern noch so abschließend mit dir sprechen. Diese Hoffnung, dass alles gut wird, diese Hoffnung, der war vielleicht zu anderen so, aber zu mir ist er nicht so, ich bin die Ausnahme. Und das finde ich eigentlich auch ein Problem und gerne auch allgemeiner gesprochen von so einer Art Romantisierung, was toxisches Verhalten angeht. Damit meine ich jetzt nicht Gewalt, weil ich glaube, dass wir inzwischen in der Gesellschaft leben, wo man jetzt nicht casual am Abendessen erzählen kann, mein Partner schlägt mich, aber ich hoffe, das wird besser. So da sind wir schon nicht mehr. Aber ich merke total oft, dass es so toxisches Verhalten gibt von Frauen wie Männern in Beziehungen, das so ein bisschen romantisiert wird, wo man sagt, ach Mensch, die beiden, ach und die schlagen sich da wieder die Köpfe ein und da wird wieder gestritten, aber Gott, die lieben sich eben so sehr, als sei das eine Erzählung, die so ein Verhalten rechtfertigt.
Ja, das ist genau der Punkt, über den du gerade sprichst, den ich mich gefragt habe. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich konnte manche Stellen nicht ertragen und es waren hauptsächlich Stellen, wo ich am liebsten Kascha Lehnhardt geschüttelt hätte und gesagt hätte, bist du bescheuert? Checkst du nicht? Du checkst doch, was hier los ist. mach doch nicht das Gegenteil von dem, was du eigentlich weißt, was richtig wäre. Mhm. Also Situationen, die vielleicht auch viele Leute schon in ihrem privaten Umfeld erlebt haben. Und genau deswegen habe ich mich sehr, sehr, finde ich, kluge Wendung, Romantisierung von toxischem Verhalten in Beziehungen, habe ich mich genau das gefragt, was können wir denn aus diesem wirklich sehr, sehr bitteren Fall, der ja auch zumindest, was die Vorwürfe angeht und die Gerichtsverhandlung im Sommer, noch alles andere als abgeschlossen ist, was können wir denn daraus ziehen, was vielleicht denen weiterhilft, die überlebt haben in dieser Drastik, würde ich das gerne formulieren. Kann man da irgendwas draus ziehen? Kann man da irgendwas lernen aus diesem Podcast?
Ey, ich finde, in der Theorie würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, ganz viel. Man kann früher gehen. Gehen ist eine Option, das muss eine Option sein. Dieses ganze Disney-Gequatsche, es gibt nur einen Deckel für einen Topf, das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, dass man das wiederholen muss. Ich glaube, dass man das sagen muss. Ich glaube, dieses Ganze, willst du es nicht nochmal probieren? Kämpf doch um die Liebe, kämpf doch um die Beziehung. Wo ich mir denke, nee, es gibt schon auch einen Punkt, wo man sagen muss, lass los. Lern zu gehen, lern trotzdem aufrecht zu sein und nicht zu denken, dass deine ganze Existenz und dein ganzes Glück von einer Person abhängt, die im Zweifel sogar noch schlecht zu dir ist. Das finde ich schon wichtig, aber ich finde, das sagt sich immer größer und leichter, wenn man das so im Allgemeinen spricht. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass auch Kascha Lehnhardt und andere Menschen, die sich dann selbst irgendwann in einer Situation befanden, die so auswegslos ist, das vielleicht schon anderen Menschen geraten haben, weil das in der Theorie super einfach ist. In der Praxis merke ich schon oft, dass ich eher eine Person bin, die sagt, ey, im Zweifel für die Liebe. Es gibt so viele Leute, die rütteln sich dann irgendwie so zusammen und man hat am Anfang gedacht, damit spreche ich jetzt nicht über Gewalt in der Partnerschaft, aber man denkt am Anfang, die streiten sich die ganze Zeit und es ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn bei uns am Anfang Leute dabei gewesen wären, als wir so unsere ersten großen Streitthemen hatten und es Leute gesehen hätten, weiß ich nicht, ob die gesagt hätten, ja super, die kriegen irgendwie viele Kinder und leben zusammen und sind glücklich. Ich glaube, dass das total schwierig ist, von außen das zu sehen, weil man gerade oft, wenn man sich kennenlernt, ja auf ein Bild einzahlt, das noch nicht da ist. Man zahlt irgendwie so auf diese Idee voneinander ein, von der man noch nicht weiß, ob die funktioniert. Und ich glaube, dass es da einige Momente gibt, wo niemand dabei sein sollte, weil man sich so als Paar denkt, oh, also da mussten wir jetzt durch, aber da mussten wir auch wirklich durch. Trotzdem gibt es, finde ich, in dieser Geschichte schon echt viele Punkte, von denen ich sagen würde, ey, wenn du drüber redest, am nächsten Tag bei der Polizei anzurufen, es gibt schon so ein paar Momente, auch strafrechtlich relevante Momente, wo ich sagen würde, mir ist es zu einfach und ich will kein Victim-Blaming betreiben, aber mir ist es zu einfach, auch künftig für die Sicherheit von meistens Frauen, weil Frauen sind einfach statistisch gesehen die größere Anzahl der Opfer, einfach nur zu sagen, diese ganze Verantwortung liegt allein beim Täter, weil es liegt sie grundsätzlich, initial natürlich, aber das nimmt auch der Person, der das passiert, einen Handlungsspielraum. Und ich würde schon sagen, dass man auch drüber reden muss, man muss mehr über das Gehen sprechen, man muss mehr über das Abbrechen sprechen, wie man sich lösen kann aus solchen Situationen, aus solchen Beziehungen.
Ja, und gleichzeitig, wenn man sich fragt, was macht der Podcast mit einem, dann hast du von einer Ratlosigkeit schon gesprochen. Ratlosigkeit im Sinne, dass man gar nicht genau weiß, man wird hin und her geworfen. Manchmal denkt man, die arme Person, Kascha Lehnhardt, und manchmal denkt man, oh, das ist aber schon ganz schön krass gegenüber Jerome Boateng. Der Podcast selbst steht jetzt nicht im Verdacht, übergroße Sympathiestürme in Richtung Jerome Boateng loszutreten in der Öffentlichkeit. Aber dieses Hin- und Hergeworfen-Werden, was ich jetzt auch bei unserem Podcast in der letzten Stunde gemerkt habe, dass man redet in die eine Richtung und merkt, wow, die Emotionalisierung findet statt in diese Richtung. Und dann denkt man aber, nee, Moment, aber es gab hier auch eine ganze Reihe von Punkten, die dagegen gesprochen haben. Die ist, glaube ich, ganz maßgeblich auch für das, was ich gelernt habe, das, was ich gemerkt habe in der Beschäftigung mit diesem Thema. Ich würde dir gerne eine Passage vorlesen aus dem Podcast, die sich direkt bezieht auf einen Dialog per Textnachricht, hauptsächlich zwischen Kascha Lehnhardt und Jerome Boateng. Denn ein Punkt, den ich auch gelernt habe, ist, dass man aus solchen Intimitäten, die nur selten ans Tageslicht kommen, und zwar in den meisten Fällen zu Recht, man möchte ja nicht wühlen, also vielleicht möchten das Leute, aber man sollte nicht wühlen in solchen Intimitäten. Aber in diesem Fall durch die Größe der Öffentlichkeit und vor allem durch diese Selbsttötung von Kascha Lehnhardt, finde ich es gerechtfertigt, sich damit auseinanderzusetzen. Und da gibt es einen Dialog, der mich sehr berührt hat, den ich dir gerne vorlesen möchte und mit dem ich jetzt vielleicht abschließend auch darüber mit dir sprechen würde. Kascha Lehnhardt schreibt am 27. Januar gegenüber einer gemeinsamen Freundin von ihr und Jerome Boateng. Da betont sie, wie entspannt und glücklich sie mit dem NDA sei. Und ich zitiere jetzt den Spiegel. An Boateng selbst schreibt Kascha Lehnhardt nur einen Tag später, am 28. Januar, wenige Tage vor ihrem Tod, folgende Nachricht. Du tust mir nicht gut, du machst mich nur traurig, du hast mein Ohr zerrissen, letzten Monat mein Knie. Jerome Boateng antwortet, wow, wie bitte bist du komplett krank, du Lügnerin. Kascha Lehnhardt schreibt, jeder weiß, dass du das warst. Boateng, du bist so eine krasse Lügnerin. Lehnhardt, niemand ist in der Lage, sich selbst so krass das Ohr aufzureißen oder gegen sein Knie zu schlagen. Boateng, wie bitte? Kascha Lehnhardt, hast Angst? Keine Sorge, ich werde niemals gegen dich vorgehen. Und da endet dieser kurze Dialog.
Einfach, weil ich gerne, und ich finde, der Podcast lässt einen ganz, ganz, an ganz vielen Stellen sehr bedrückt, hoffnungslos zurück. Vor allem auch, weil man ja das Ende dieser Geschichte kennt, würde ich gern eine Doku empfehlen, die ich vor ein paar Monaten schon gesehen habe. Die ist ein knappes Jahr alt, jetzt von 37 Grad. Und die heißt Manipuliert und isoliert, Hannas Weg aus einer toxischen Beziehung. Und anders als in diesem Podcast ist es bei Hannah so, dass da eine Frau begleitet wurde, die in einer toxischen Beziehung war, die dieses Hin und Her beschrieben hat, dass du gerade auch beschrieben hast, so im Nachrichtenverlauf der beiden. Und das ist ja auch ein Hin und Her, das immer wieder bei den beiden da ist. Und anders als Kascha hat es diese Hannah in der Dokumentation aus der Beziehung rausgeschafft. Und zwar nur mit Hilfe von ihrem eigentlich kompletten Umfeld und mit sehr viel drastischeren Maßnahmen, als man das vielleicht im ersten Moment gedacht hätte. Und in dieser Geschichte, in der Dokumentation, sieht man aber so gut, wie schwierig eine vermeintlich einfache Entscheidung ist. Weil dieses, man muss ja einfach nur gehen, ist, glaube ich, mit ganz, ganz viel Arbeit, Durchhaltevermögen, immer wieder auch eine Versicherung, eine Selbstversicherung und vielleicht auch kleinen Rückschlägen verbunden. Und ich finde es total wichtig, mehr solche Geschichten öffentlich zu machen, weil wir irgendwie in einer Welt leben, in der man entweder eine glückliche Beziehung führt oder die Leute sind halt so Self-Lover und trennen sich und alles ist cool. Und ich glaube, dass man mehr zeigen muss und deswegen bin ich ein Fan von dieser Doku und auch von Big Little Lies, von der Serie, weil es so sehr zeigt, wie anstrengend das ist, wie sehr die Menschen leiden. Und ich glaube, dass man schon was lernen kann aus solchen Situationen, aber trotzdem fällt es mir total schwer, da so einen positiven Drive am Ende zu machen, weil ich finde, dass diese ganze Geschichte um Kascha Lehnhardt wirklich einfach unfassbar tragisch und traurig ist. Und man hätte ihr das wirklich so gerne erspart.
Vielleicht kann man aus diesem gigantischen negativen Block, den du gerade beschrieben hast, das sind in den allermeisten Fällen so patriarchale Gegenmaßnahmen gegen Unabhängigkeit von Frauen, Erschütterung der Glaubwürdigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit, dieses Gaslighting, das sind alles ganz tief auch gesellschaftlich abgebildete Mechanismen. Auch, dass ein Shitstorm auf einem zumindest mutmaßlich möglichen Opfer niedergeht, das kann man sich darauf verlassen, dass da immer irgendjemand anfängt, extrem giftig zu veröffentlichen. Im Podcast werden ein paar von den Sachen gesagt. Diese ganzen super negativen Sachen, denen kann man vielleicht das Positive entgegensetzen, dass es sich trotz allem lohnt, dagegen zu kämpfen. Dass es sich trotz allem lohnt, am Ende sich daraus zu befreien, weil, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den man dazu sagen muss, es sind nicht alle Beziehungen toxisch. Man muss nicht für immer in toxischen Beziehungen sein. Selbst wenn man das dritte Mal an eine toxische Person geraten ist, kann es sehr gut sein, dass man irgendwo jemanden findet. Nicht jeder Topf hat einen Deckel, aber jeder Topf hat einen nicht toxischen Deckel verdient.
Mhm.
Und ich glaube, dass man zumindest danach suchen kann und dass es nicht zu Ende ist, wenn man etwas beendet. Denn es ist nicht alles zu Ende, was Beziehungen angeht.
Mich beschäftigt abschließend noch eine Frage, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar empfinde ich diese ganze Berichterstattung um Jerome Boateng bis jetzt vor allem als sehr verwunderlich, wenn man sich ansieht, dass er jetzt keine großen karrieretechnischen Konsequenzen bis jetzt hatte. Also die Frage, ist es jetzt reine Privatsache? Ist so ein Mensch zu sein, vermeintlich so ein Mensch zu sein, Privatsache? Wir werden jetzt im Juni ja zum ersten Mal dann auch dieses Gerichtsverfahren haben, das vielleicht auch eine Gültigkeit mal in einen Zustand reinbringt, der bis jetzt ja einfach nur von ihm dementiert wird und die eine Frau kann nichts mehr dazu sagen, die andere wird bald was dazu sagen. Ich würde mir so wünschen, dass spätestens nach diesem Verfahren auch in der Öffentlichkeit gelernt wird. Und da haben wir gerade einfach auch ja noch einen Cristiano Ronaldo, der in den Schlagzeilen steht. Da haben wir einen P. Diddy. Da haben wir ganz, ganz viele Männer, die größten wirtschaftlichen, öffentlichen Erfolg haben, on the top of the mountain sind und solche Geschichten haben. Und es hat sich irgendwie fast schon eingebürgert, dass das halt Privatsache ist und dass man das privat klären muss. Und das finde ich persönlich überhaupt nicht. Wie geht's dir da?
Das sehe ich ähnlich. Unschuldsvermutung vollkommen klar. Aber wir sind ja hier weit hinaus darüber, dass alles ausgedacht ist. Es geht jetzt um bestimmte Details, was dabei ist und was nicht dabei ist, wenn tatsächlich laufende Verfahren da sind, wenn auch nicht nur eins da ist. Und das ist, glaube ich, was du zum Schluss gesagt hast, ein extrem wichtiger Punkt. Bei allen dreien, die du genannt hast, jetzt bei Boateng war das zumindest damals so, geht es um Männer, die als einzelne Personen Millionen Umsätze, Millionen Gelder bedeuten. Und in dem Moment, wo die stürzen, gibt es eine Vielzahl von Menschen, die dann zum Beispiel davon nicht mehr profitieren. Und das macht dieses ganze Gebilde, diese ganze Situation nochmal extra krass aufgeladen. Mhm. Dass plötzlich gar nicht wenige Menschen, sagen wir im Fall Cristiano Ronaldo zum Beispiel, wirtschaftliches Interesse daran haben, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist. Und das kann man erstmal wertneutral feststellen. Und was man dann daraus macht, das, glaube ich, hängt in jedem Detail und in jedem Einzelfall davon ab, wie weit die Leute sind bereit zu gehen.
Abschließend würde ich, glaube ich, noch gern das Statement von Jerome Boatengs Bruder vorlesen, also eine Person, die ihm mal sehr nahe stand, weil es mit das einzige Statement ist, auch von, ich sag mal, ehemals seiner Seite, das nicht zurückgenommen oder dementiert wurde. Und Kevin Prince Boateng, also sein Halbbruder, äußerte sich gegenüber der Bild und sagte, ich habe mich schon seit langem von Jerome distanziert. Ich schätze und respektiere das deutsche Recht. Ich verabscheue Gewalt gegen Frauen. Ich identifiziere mich nicht mit den Taten meines Bruders und habe deshalb nichts mehr mit ihm zu tun.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren unsere Gedanken zu diesem sehr, sehr schweren Thema. Nach wie vor die Empfehlung, diesen Podcast sich anzuhören. Nicht nur, aber auch wegen dieser Originaldokumente, die darin zu hören sind. Und gleichzeitig der Aufruf, ich glaube, es ist extrem wichtig, liebe JournalistInnen, KollegInnen, dass genau zu solchen Themen recherchiert wird. Wasserdicht, hart recherchiert wird, nicht gerunkelt und gemunkelt und geraunt wird, aber weiter offensiv recherchiert wird.
Großen Dank auch nochmal an Maike Backhaus und an Nora Gantenbrink für diese Arbeit. Und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss.
Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.